Wir setzen unser Thema fort. Was tust du? Welches Zeichen, dass wir an dich glauben können? Und da haben wir uns gestern damit befasst, was ist eigentlich Glaube? Wie drückt er sich aus? Wie funktioniert Glauben unter Anführungszeichen? Und heute möchte ich mal vertiefen, was erwartet sich der Glaubende von Gott? Was soll Gott tun? Warum glauben wir? Warum glauben Sie? Was ist die innere Motivation? Was haben Glaubende aller Zeiten gemeinsam und wie hat sich Glaube entwickelt seit der Antike? Das hängt zusammen mit den Gottesvorstellungen. Seit jeher versucht der Mensch, sich ein Bild von Gott zu machen. Und weil dabei die möglichen und unmöglichen Gottesbilder rauskamen, gibt es eben im Buch Genesis das Bilderverbot. Gott verbietet Mose, dem Volk Israel, sich ein Bild zu machen von Gott. Das ist extrem schwierig. Und wie man weiß, es wurde nicht durchgehalten und schon gar nicht im Christentum und da insbesondere in der Barockzeit. Da waren ja kein Quadratmeter in der Kirche frei. Überall war ein Bild, eine Malerei, eine Statue, Skulptur oder weiß nicht was alles. Also Bilder zuhauf. Und dieses biblische Bilderverbot, das wurde im Christentum vernachlässigt, wurde nicht angewandt. Sogar das zweite Gebot kommt gleich nach, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also danach kommt gleich das Bilderverbot. Also Gottes Vorstellungen, das ist die Grundfrage in allen Zeiten. Welche Vorstellungen machen sich Menschen von Gott? Sie erahnen, sie spüren, sie haben eine Intuition, da muss einer sein, der das Ganze macht oder zusammenhält oder wie auch immer. Also was ist das für einer und was kann man sich von dem erwarten? Und da war eben in der Antike die Vorstellung, also Gott ist in der Lage, er hat die Macht, er ist über allem und deswegen kann er unsere Ernte sichern, dass wir nicht verhungern, dass wir was zu essen haben, dass es uns gut geht. Und so haben sich im Laufe der Jahrtausende verschiedene Fruchtbarkeitsgötter plötzlich entwickelt. Und je nachdem, wie dieser Fruchtbarkeitsgott gelaunt und gestimmt war oder umgestimmt werden konnte, ging es den Menschen gut, hatten was zu essen oder eben nicht. Also Gott sollte die Ernte sichern, damit der Mensch überleben kann. Und dann gab es in der Antike die Vorstellung, ja, wenn Gott zu uns hält, dann kämpft er gegen unsere Feinde. Dann werden wir vor der Vernichtung bewahrt. Und das ist eine Vorstellung, die ist auch noch reingegangen ins Alte Testament. Da gibt es ganze Menge von Stellen, wo es heißt, Gott kämpft für uns, Gott vernichtet die Feinde, Gott lässt uns triumphieren über unsere Gegner. Also Gott hat die Ägypter geschlagen und dann konnte das Volk Israel durchs Rote Meer. Vorher natürlich die Plagen, mit denen Gott das Volk Israel geschlagen hat. Also Gott kämpft an der Seite seines Volkes, an der Seite derer, die Gunst bei ihm gefunden haben. In anderen Kulturen und früher gab es dann eben den Kriegsgott, das war dann bei den Römern der Mars. Und es war so die Vorstellung, es gibt eigentlich, muss es ja mehrere Götter geben, ein Gott kann gar nicht alles. Und dann hat man eben die Zuständigkeit aufgeteilt. Ne? Also den Gott der Liebe, die Göttin der Liebe, es war dann die Venus und ja, in der griechischen Mythologie, da ist ja ganz vieles. Der Gott der Zeit, das war der Kronos, daher die Chronologie oder Uhrenmarken Kronos. Dann der Gott des gegenwärtigen Augenblicks, das war der Kairos bei den Griechen. Diese Verwendung findet man ja heute immer noch. Da war der Kairos, das war genau der richtige Moment, um irgendwas zu machen. Also verschiedenste Götter mussten im Dienst der Menschen stehen. Und in der griechischen Mythologie war es dann auch noch so, dass sich die Götter untereinander nicht so ganz grün waren. Und ja, es hat sich dann irgendwann der Stärkere durchgesetzt und da gab es dann auch Intrigen im griechischen Himmel und ach, das ist ja ohne Ende, was sich da die Leute so ausgedacht haben. Sie haben also ihre Götter nach dem Ebenbild des Menschen gemacht. So wie die Menschen waren, so waren dann auch die Götter im Himmel, die untereinander gestritten haben und sich da, weiß nicht, welche Untugenden geleistet haben. Der Gott der Bibel ist dann umgekehrt, der schafft den Menschen nach seinem Ebenbild, also nach dem Ebenbild Gottes sind wir geschaffen. Und schließlich Gott, egal welcher in allen Religionen, er sollte jedenfalls den Menschen vor Unheil bewahren. Er sollte alles so für den Menschen günstig gestalten, günstig fügen. Er sollte Verletzungen heilen. Er sollte überhaupt alles, was schlimm und krank und so weiter ist, heilen. Daher kommt auch der Name Heiland, der, der heilt. Und das ist im Christentum eingeflossen durch den Namen Jesu. Der Name Jesus heißt ja, Gott heilt. Und an der Stelle merkt man schon, wie die Offenbarungsgeschichte so fast nahtlos aus der Antike, aus der Vorstellung der Menschen von damals, so nahtlos übergegangen ist in den biblischen Gott, in den Gott der Offenbarung, der sich offenbart als der Einzige und Alleinige. Spätere Gottesvorstellungen waren dann, und zu Zeiten Jesu war das noch gar nicht so klar, da gab es eben die Pharisäer, die nicht an ein Leben nach dem Tod glaubten, und die Sadduzäer, die an ein Leben nach dem Tod glaubten. Also im Judentum war damals schon die Vorstellung gespalten und deswegen hat ja der Paulus bei einer seiner großen Verhandlungen den Eklat ausgelöst, dass er, weil Sadduzäer und Pharisäer da waren und ihn verurteilen wollten und der römische Richter ihn verhören wollte, und der Paulus sagt dann einfach nur, ja, also ich stehe hier, weil ich an Jesus Christus glaube, der von den Toten auferstanden ist. Und schon ging es los, hurra, und Pharisäer gegen Sadduzäer, und der Paulus ist davon und der Richter auch. Also war damals so die Vorstellung der Auferstehung der Toten noch gar nicht, hat sich noch gar nicht durchgesetzt. Definitiv kam diese Vorstellung ja mit Jesus, der sagte, ich bereite euch Wohnungen im Himmel. Das heißt also, ihr werdet mit mir, und den Apostel hat gesagt, ihr werdet auf 12 Throne im Himmel sitzen und die Stämme Israels richten. Also es wird seit Jesus definitiv dran geglaubt, es gibt ein Leben danach, oder besser gesagt, es gibt ein Leben, was sich aufteilt in ein zeitlich-irdisches und übergeht in ein ewiges Leben und beziehungsweise in ein Leben danach. Und diese spätere Gottesvorstellung war also, okay, wenn es ein Leben danach gibt, dann muss ja dieser Gott gerecht sein, denn er kann nicht alle gleich behandeln, die Bösen und die Guten. Also muss Gott der gerechte Richter sein, das hat der Jesus auch gesagt, so platt gesagt, die Guten kommen in den Himmel und die Bösen müssen das ewige Feuer erdulden in der Hölle. Also muss Gott gerecht sein, denn sonst funktioniert das beim ewigen Gericht ja nicht. Nach unserem Gerechtigkeitsempfinden. Und das war dann plötzlich der Knackpunkt. Das hat sich dann ausgedrückt auch in den barocken Kirchenmalereien, wo also häufig das ewige Gericht dargestellt worden ist, wo die Frommen in den Himmel kommen zu den Engeln und Heiligen mit Heiligenschein und alles und die Bösen wurden mit Spießen und Marterwerkzeugen von den Teufeln gequält auf ewig. Also Gott bestraft am Ende die Missetäter und belohnt die Guten. Das war dann so die Vorstellung und so ein Gott macht natürlich Angst. Ein angstmachender Gott, der vor dem man nie genau weiß, wird einem jetzt verziehen oder nicht? Und diese Angst, die hatte auch noch Luther, der ja seine Grundfrage war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, das heißt einen Gott, der mir verzeiht in all meiner Menschlichkeit und Fehlerhaftigkeit und Sündhaftigkeit, kann ich wirklich auf Vergebung hoffen? Kann ich auf den barmherzigen Gott hoffen? Im Islam gibt es ja keine Sündenvergebung und deswegen wissen die Moslems, nicht wird ihnen am Ende der Himmel zuteil oder wird sie Allah verurteilen. Das wissen die, die haben kein Sakrament der Buße, ist irgendwie vage und deswegen müssen sich die Moslems sehr viel mehr anstrengen, zumindest in ihren Glaubensgewohnheiten, die müssen ja diese fünf Säulen unbedingt machen, also beten, fasten, Almosen geben, nach Mekka pilgern und was ist das fünfte? Weiß jetzt nicht mehr. Na, ich bin kein Moslem, wie man sieht. Ramadan. Ist jetzt Fasten.
Das ist ja auch Fasten.
Ich krieg's jetzt nicht hin. Also jedenfalls, diese Leistung, die man bringen muss, um den Gott gnädig zu stimmen, damit man hinterher vor ewigen Qualen bewahrt bleibt. Und solche Gottesvorstellungen, die haben sich eigentlich sehr, sehr lange gehalten. Ich würde fast sagen, bis in die Neuzeit. Und da hat, ja?
Fünfmal am Tag beten.
Habe ich gesagt, ach, beten? Gesagt. Ja. Ja. Sie sind auch keine Muslime, ich kapiere schon. Also, und erst in der Neuzeit durch die neuere Theologie und insbesondere durch das Zweite Vatikanum wurde ganz besonders betont in der Theologie, Gott ist der barmherzige Gott. Und nochmal verstärkt hat Papst Franziskus dadurch, dass er das heilige Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen hat. Die Barmherzigkeit Gottes, die keine Grenzen hat. Und der auch der Mensch keine Grenzen setzen kann. Also, das ist ja so das Spannungsfeld. Das Kirchenrecht sagt ganz eindeutig, zack, zack, so ist es und so steht's. Und der Papst Franziskus sagt, wir können der Barmherzigkeit Gottes keine Grenzen setzen. Also die Kirche muss vor allen Dingen eine verzeihende Kirche sein. Und ich bin noch auf den Tag gespannt, an dem tatsächlich das Kirchenrecht geändert wird. Es muss geändert werden, denn so wie es jetzt ist, ist es unbarmherzig. Ganz klar. Also wenn man nur an die geschiedenen Wiederverheirateten denkt, die vom Sakramentenempfang ausgeschlossen sind, das ist eine unbarmherzige gesetzliche, kirchenrechtliche Lage. Also ich Und deswegen hatte er auch beim Besuch einer lutherischen Kirche in Rom, hat er gesagt, also er kann jetzt nicht so eigenmächtig das Kirchenrecht ändern, aber solche wiederverheirateten Ehepaare sollen auf Gott hören und vorangehen, sagt er. Ganz weise. Also keine Festlegung, kein erhobener Finger, sondern auf Gott hören. Und also in dieser Erwartung der Glauben, dann, was Gott tun soll, kann man resümieren, Gott soll immer etwas tun, was der Mensch sich wünscht, was gut ist für den Menschen und was die machbaren Möglichkeiten der Menschen übersteigt. Also wir können nicht die Natur günstig, wir können nicht Regen machen, wir können nicht Schicksale fügen, wir können nicht den Tod abschaffen und die Krankheiten dazu. Also das muss alles Gott machen. Und zu allen Zeiten hat man immer versucht zu verstehen, kann das Gott? Schafft er das? ganz bestimmt schafft er es, aber will er es auch mir gegenüber? Komme ich in den Nutzen der göttlichen Allmacht? Und was muss man tun, damit man diese wohlgesonnene Allmacht auf sich wirken lassen kann? Ja, und da haben die Menschen zuallererst mal angefangen, Opfer zu bringen. Die haben erst mal Stiere geschlachtet, noch früher Menschen geschlachtet, dann sind es die Tiere gewesen, dann der Kain hat von seinen Feldfrüchten geopfert, war nicht so ganz das Wahre, wie man weiß. Und dann entstanden so diese Opferkulte. Und diese Opferkulte, die haben sich dermaßen hartnäckig gehalten. Das ganze Alte Testament ist ja voller Opfervorschriften und weiß nicht was alles. Und auch im Neuen Testament hört es mit diesem Opfergedanken nicht auf. Selbst Paulus spricht noch vom Kreuzesopfer. Also Jesus musste geopfert werden. Ein theologischer Gedanke, der uns heute gar nicht mehr in den Kopf und gar nicht ins Herz geht, weil wir uns nicht vorstellen können, dass Gott sich Opfer erwartet. Natürlich gibt es auch im Alten Testament schon Schriftstellen, wo durch den Propheten Gott sagt, was soll ich mit den Opfern? Es gehört mir ja schon alles, was unterm Himmel ist. Wieso opfert ihr mir das, was mir schon gehört? Ne? Es ist genauso, wenn ich ihnen was wegnehme und ihnen wieder schenke, hier haben sie es. Also es macht keinen Sinn. Ne? Und von daher sagt Gott, ich will nicht Opfer, ich will Gottes Erkenntnis. Und das ist nochmal eine ganz andere Qualität von Zugang zu Gott, dass wir versuchen, zu ihm zu erkennen, und das hat vor allen Dingen zu tun mit seinem Willen zu erkennen. Was möchte Gott eigentlich? Das ist übrigens das Thema nächstes Jahr für den Exerzitien. Also, der Zugang, den wir heute nach der heutigen Theologie zu Gott haben, ist, ich würde fast sagen, eine neue Qualität von Christentum, eine neue Qualität von Glauben an Jesus, der eben selbst auch nicht den alttestamentlichen Opferkult gepflegt hat. Er hat zwar den Petrus an den See geschickt, dass er die Angel auswirft, um die Tempelsteuer, dieses Tempelopfer da zu bezahlen. Aber das Abendmahl, das letzte, ist unklar, ob es wirklich das Paschamahl gewesen ist. Gegen das Paschamahl spricht, dass das Paschamahl ja am Vorabend des Sabbat, des Pascha, sein musste. Das heißt also am Karfreitagabend, Aber da hing er ja schon am Kreuz. Also kann es zeitlich nicht das Paschamal sein. Es wurde aber so gedeutet, dass er das Paschamal vorzieht. Schwierig. Theologisch dünnes Eis. Aber Jesus ging es bestimmt nicht um das biblische Paschamal, sondern um das Neue, das er einsetzen wollte mit diesem Mal. Das Neue bestand nicht darin, dass wieder ein Lamm geopfert wird, von dem in der Bibel vom Abendmahl nicht die Rede ist, sondern da ist nur von Brot und Wein und Bitterkräutern die Rede. Aber nicht, dass da ein Opferlamm, so wie es für das Paschamal vorgeschrieben ist, geschlachtet worden ist. Bleibt vieles offen, müssen wir jetzt an der Stelle nicht klären. Jedenfalls der Opfergedanke, der verblasst heutzutage zunehmend. Kann man sich fragen, zu Recht oder nicht? Mir persönlich sagt es eher zu, dass dieser Opfergedanke in den Hintergrund tritt, weil Gott nicht sich korrumpieren lässt. Er lässt sich nicht kaufen. Er lässt sich nicht durch Opfer günstig stimmen. Das Opfer, das Gott eigentlich möchte, und das hat ja Jesus gezeigt, ist die Hingabe unseres eigenen Lebens, das sich zur Verfügung stellen für seinen Dienst, das sich die eigenen Gaben und Talente in den Dienst des Reich Gottes zu stellen. Da wird es dann schon wieder spannend mit Opfer unter Anführungszeichen, aber das hat mit der Günstigstimmung der Gottheit im antiken Sinn nichts zu tun, sondern es hat eine andere Qualität. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, die Bibel ist ja ein Geschichts- und Geschichtenbuch, was die Offenbarungsgeschichte versucht darzustellen. Das heißt, Gott ist ja nicht so auf den Wolken gekommen und gesagt, so und jetzt ist es so, sondern er hat Entwicklungen zugelassen und ist mit dem Menschen den Weg der Offenbarung gegangen, hat sich nie aufgedrängt. Es waren alle biblischen Beschreibungen und Inhalte sind alle unaufdringlich. Man kann sie lesen und glauben oder nicht glauben. Es hängt immer vom Ja des Menschen ab, das Gott auf jeden Fall respektiert, diese Freiheit. Und deswegen ist die Offenbarungsgeschichte immer so ein Angebot. Und sie zeigt vor allen Dingen, dass der Mensch erst nach und nach versteht, wie Gott tickt, wie das ist. Also bei Abraham, damit ist es ja losgegangen. Der war noch felsenfest davon überzeugt, ja, um den Gott, den er noch nicht so richtig kannte, um den günstig zu stimmen, muss ich jetzt erstmal meinen Erstgeborenen, den Sohn, opfern. Ne? Hat es auch gleich zielstrebig und hat sozusagen verstanden, zu Recht oder nicht, also er muss den Isaak opfern. Und dann war es plötzlich doch nicht so, dass Gott durch seinen Engel ihn daran gehindert hat, den Sohn zu opfern, mit der Begründung, jetzt weiß ich, dass du bereit bist, alles zu geben. Du musst es gar nicht. Mir geht es um die Intention, um die Bereitschaft. Also diese Bereitschaft, die braucht Gott. Und damit ist sozusagen das Menschenopfer schon gleich mal abgehakt, braucht es also künftig nicht mehr. Aber die Bibel ist voll von allen möglichen Opfervorschriften und um einen angemessenen Ort zu haben, für diese Opfer darzubringen. Man kann ja nicht an jeder Wegkreuzung da anfangen zu opfern, sondern es muss ein würdiger Ort sein, wo Gott wohnt. Also man hat ihn genau lokalisieren wollen. Hier ist der Tempel, hier muss er sein und hier bringen wir unsere Opfer. Und deswegen musste Salomo einen Tempel bauen und dazu noch der David, nachdem der erste zerstört worden ist. hat auch noch einen Tempel gebaut. Und dann heißt schon beim Propheten, was soll das für ein Ort sein, den ihr mir baut, wo ich wohnen soll, spricht Gott. Mir gehört doch die ganze Schöpfung, ist mein Schemel unter den Füßen. Was soll ich in den Tempel mich einsperren lassen? Und diese Vorstellung, dass wir Gott sozusagen lokalisieren wollen, ja, die haben wir heute auch noch. Also zwar nicht mehr so krass, weil wir inzwischen überall Kirchen bauen, aber nicht mehr, weil Gott einen Ort braucht, wo er zu Hause ist, wo wir ihn sozusagen gewiss vermuten, dort ist er, sondern in unserem heutigen Verständnis werden Kirchen gebaut, damit sich Gemeinde versammeln kann. Das ist der Sinn und Zweck von Kirchenbauten heute. Denn Gott kann man überall begegnen und Gott kann man überall anbeten. Also, welche Opfer gefallen Gott? Bestimmt keine Tieropfer. Das heißt auch beim Propheten, soll ich etwa das Blut der Böcke und Stiere trinken? Also ganz krass wird das da formuliert. Und diesen Opfergedanken, der hat sich eben auch noch bei Paulus ganz deutlich ausgedrückt, wenn er sagt, Jesu Tod ist die gottgefällige Opfergabe. Würden wir heute nicht mehr so sagen. Wieso kann der Tod Jesu, dieser grausame Martertod, eine gottgefällige Opfergabe sein? In der heutigen Theologie formuliert man das anders, mit einem Fremdwort, der Perichorese. Perichorese meint die Dreifaltigkeit. Wie funktioniert die? Die Dreifaltigkeit ist ein Ineinanderleben dieser drei, ist ein Füreinandersterben, also nicht nur der Sohn stirbt für den Vater, sondern auch umgekehrt und der Geist dazu, und ein Miteinanderauferstehen. Also es steht ja nicht nur Jesus auf zu neuer Herrlichkeit, sondern Gott insgesamt zeigt sich in der Auferstehung Jesu als der Sieger. Es ist Gott der Sieger, der in Jesus menschliche Natur angenommen hat. Also das ist heute mehr im Vordergrund als Deutung für den Tod Jesu, was Paulus noch als Opfer gesehen hat. Und was ganz schlimm, Anselm von Canterbury, 1200 noch was, der hat also eine richtige Satisfaktionstheologie entwickelt, der gesagt hat, also die Sünden der Menschheit sind so groß, die kann man mit keinem Opfer tilgen, sühnen oder weiß nicht was. Da musste der Sohn Gottes geopfert werden, damit die Sünden der Menschheit getilgt werden. Das war mittelalters gerechte Theologie. Für uns absoluter Horror, sowas sich vorzustellen. Was muss das für ein grausamer Gottvater gewesen sein, der den Sohn zwingt, sich so einem Tod hinzugeben, nur damit er zufriedengestellt wird. Also so eine Vorstellung geht heute gar nicht. Aber es gab eben Zeiten, da war die Offenbarungsgeschichte, die ja nie aufhört, an diesem Punkt antikes Gottesverständnis bis heute. Und da müssen wir uns immer noch fragen, wie viel von diesem antiken Gottesverständnis haben wir noch in den Knochen, in unserer Vorstellung, oder wie weit sind wir schon vorgedrungen zum Gott Jesu Christi, der der liebe Vater ist, der Papa, oder biblisch gesagt Abba. Da hat eigentlich Jesus schon sozusagen den I-Punkt gesetzt, aber wir sind noch nicht so weit. Wir kriegen noch nicht ganz die Kurve beim I unten angefangen, ne? Um hochzukommen zum I-Punkt. So, und das stellt sich für uns bei der Frage des heutigen Themas, was erwartet sich der Glaubende von Gott, was soll Gott tun? Es soll auf jeden Fall von Gott das getan werden, was uns gut tut. Wir brauchen also Gott. Und da wird es schon wieder gefährlich. Verzwecken wir Gott, damit es uns gut geht? Ist Gott sozusagen der Joker in der Tasche, den wir ziehen, wenn es schlecht geht? Zack, dann geht es uns wieder gut. Ist es eine gotteswürdige Verehrung Gottes, ein Glaube, der der Größe Gottes entspricht? Und wenn man so diesen Spruch hört, ich kann nicht glauben, dann deutet das womöglich darauf hin, dass der Glaube deswegen schwerfällt, weil meine Erwartungen in Gott nicht erfüllt worden sind. Also ich habe mir von Gott was erwartet, ist nicht eingetreten, also dann kann ich nicht glauben. Oder die Erwartung, na, eigentlich müsste es den Gläubigen ja besser gehen als allen anderen, die nicht glauben. Fehlanzeige, funktioniert auch nicht. Prominentes Beispiel Hiob. Dem ist ja wirklich alles schief gegangen. Mehr geht nicht. Und um den I-Punkt zu setzen, auch Jesus ist alles schief gegangen. Mehr geht nicht. Also dieses funktioniert nicht. Wer an Gott glaubt, dem geht es besser und der wird beschützt. Und weiß nicht, was alles in der Bibel versprochen wird. Das darf man alles nicht so ganz wörtlich nehmen, sondern in einem anderen Sinn. Also Menschen glauben nicht an Gott, weil sie sein gutes Wirken nicht sehen und seine Nähe nicht spüren. Und deswegen sagen sie, ich habe nichts von ihm, er tut mir nicht gut, ich brauche ihn auch nicht. Schwierig. Es ist ja, und damit wird ja Gott auf Menschenebene runtergeholt. Wir glauben so lange an die Liebe eines Menschen, solange wir seine Liebe spüren und wahrnehmen. Wenn das nicht mehr der Fall ist, glauben wir nicht mehr an seine Liebe. Und das übertragen wir dann auf Gott. Wenn wir seine Liebe und Nähe nicht spüren, wird es schwer, an ihn zu glauben. Und deswegen ähnelt häufig die Gottesbeziehung sehr stark der Menschenbeziehung. Und Jesus wusste das. Der wusste, dass es so ist und deswegen heiligt er die menschlichen Beziehungen und sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. So, und damit wird unser soziales Verhalten auf eine Ebene gehoben, die unser Verhalten Gott gegenüber kennzeichnet. Und das wird dann an der Stelle ziemlich spannend und für uns eine permanente Frage, wollen wir so mit Gott umgehen, wie wir mit Menschen umgehen? Verstehen wir Gott so, wie wir uns untereinander verstehen? Zurück zu uns. Was ist für uns der wichtigste Grund, an Gott zu glauben, ihn zu lieben? Warum ist es so? Gewohnheit? Ich bin halt so erzogen. Oder ist es ein Glaube, der aus der Erfahrung kommt, ich habe Gott erfahren, sein Wirken und deswegen glaube ich, dass es auch in Zukunft so sein wird, dass er mich auch in Zukunft nicht hängen lässt, mein Leben auch in Zukunft gelingen lässt. Und deswegen, wie wir gestern gesehen haben, braucht der Glaube immer eine Rückschau, die eine Konsequenz nach vorne in die Zukunft hat. Ich habe gesehen in der Vergangenheit, also glaube ich daran, dass es auch in Zukunft gut geht mit meinem Leben, mit Gott, mit meinen Beziehungen. Aber wir Menschen machen immer auch die Erfahrung, wie defizitär unser Glaube ist. Es ist uns noch nicht gut genug, es ist uns noch nicht erfüllend genug. Wir haben immer noch Sehnsucht, immer noch Hunger nach mehr, so sind wir Menschen einfach. Wir können nie genug kriegen, sowohl im materiellen als auch im geistlichen Sinn. Und deswegen stellt sich für uns die Frage, wie kann ich meinen Glauben an Gott vertiefen? Wie geht das? Und daher empfehle ich Ihnen, heute mal drüber nachzudenken. Und zum Abschluss singen wir das Lied 348.